Hallo liebe Zuschauer, Marilyn ist wieder online und ich freue mich auf die Sendung, auf die heutige abendliche Sendung. Ich habe gleich eine Gästin bei mir und wir sprechen über schwieriges Thema. Also es geht heute über onkologische Diagnose, die man im Leben bekommen kann. Und ich habe Nelle Rauch. Rausch bei mir gleich und wir sprechen über das Buch, was sie in den Welt gebracht hat und ich lade die Nela zu mir und dann wollen wir darüber sprechen. So, Sekunde. Na, ob das klappt? Ich wollte dann schon vorab sagen, dass wir uns hier auf Instagram mit Nela kennengelernt haben und ich habe vor kurzem, hi, hörst du?
Hi.
Ich wollte also sagen, dass wir uns hier auf Instagram kennengelernt haben. Ich habe vor kurzem ein Projekt ins Leben gerufen. Du bist nicht alleine und du hast da teilgenommen, wofür ich mich bedanke. Weil es geht in diesem Projekt um kurze Geschichte, also erfolgreiche Geschichte, also Mutmachergeschichten von Betroffenen mit dem Ziel, denen zu helfen, die Erstdiagnose bekommen haben und wirklich am Anfang des Weges stehen. Und ich finde, das ist super wichtig, dass wir alle die positive Erfahrungen zeigen, weil meiner Meinung nach, also die beste Therapie ist wirklich positive Energie und Hoffnung und Liebe und Leben, Leben nicht vergessen und das, was du in deinem Buch schreibst, also sich also nicht aufgeben. Ja, darüber wollen wir reden. Vielleicht stellst du dich kurz vor oder lang vor. Erstmal bist du in Berlin. Also wir sind jetzt wirklich, also dank Internet, weit auseinander und trotzdem zusammen. Das ist doch
toll. Ja, erstmal herzlichen Dank, liebe Marina, dass ich dabei sein darf.
Ja.
Ich habe mich ja schon sehr gefreut über diese Du bist nicht allein, über dieses Projekt. Das fand ich sehr, sehr entzückend. Deswegen habe ich auch gar keine Sekunde gezögert, da gleich mitzumachen. Ja, also wer ich bin Nella Rausch. Ich bin 55 Jahre, gerade eben geworden. Und ich bin ein Zwilling. Und ja, also ich komme ursprünglich aus dem Ruhrgebiet. Ich bin eine Dortmunderin gebürtig und lebe jetzt aber auch schon, ich glaube, oh Gott, es sind tatsächlich 25 Jahre inzwischen in Berlin. Und davon fast 20 Jahre in Berlin-Charlottenburg. Und meine Diagnose habe ich bekommen am 6. Dezember 2015. Und ja, das war natürlich ziemlich heftig und das Non-Hodgkin-Lymphom, vierte Stadium, stellte sich nach heraus und das ist, also es gibt nicht mehr als vier Stadien und das war natürlich schon ganz schön heftig für meine Familie natürlich auch. Und was ich eben wirklich ganz schlimm fand, wie viele andere, gleich am Anfang, also ich habe das immer beschrieben wie so eine Ballmaschine, die auf dich zu donnert und du bist immer nur dabei, die Bälle aus dem Feld zu schlagen, weil du überhaupt nicht mehr weißt, was du zuerst machen sollst und dir das eigentlich aber auch niemand so richtig sagt. Ja, erstmal natürlich, weil es sehr unterschiedlich ist. Jeder hat natürlich eine andere Diagnose, aber eigentlich sind die Wege sehr ähnlich, also die wir alle durchschreiten. Deswegen finde ich das auch manchmal ein bisschen komisch, dass es da so verschiedene Gruppierungen gibt. Weil im Grunde machen wir eigentlich dasselbe alle durch. Ob das nun Lungenkarzinom ist, ob das Brustkrebs ist, ob das, was wir jetzt haben, Leukämie, Non-Hodgkin-Lymphom. Es ist völlig egal, weil die ganzen Phasen, die man durchlebt, sind ähnlich. Das Einzige, was natürlich unterschiedlich ist bei Brustkrebs, Eierstockkrebs oder auch Prostatakrebs, sind natürlich ja die Genitalien oder diese, wie sagt man immer, diese sexuellen Merkmale, ja. Also das stelle ich mir auch sehr, sehr schwierig vor. Das hat natürlich nochmal eine extra Komponente. Aber so grundsätzlich, glaube ich, geht es da allen ähnlich und alle sind ähnlich verloren, gleich am Anfang.
Bis man sich selber findet, zu sich, denselben Weg also für sich entdeckt. Zu deiner Diagnose, ich habe es jetzt ein bisschen recherchiert, also ich arbeite viel in Onkologie mit Brustkrebspatientinnen und mit Hautkrebspatientinnen, ganz große Erfahrung. Deine Diagnose ist, wenn man für Wikipedia angibt, also symptomfrei. Das heißt also leichte, normale, viele Symptome, aber so hast du irgendwas gemerkt? Wie hast du das festgestellt? Also wie hat man diagnostiziert deine?
Das war wirklich, das war eigentlich eher auch meine Eigeninitiative zu verdanken, dass das festgestellt wurde. Aber auch im Grunde, ich konnte nachher gar nicht anders. Also als mich selber einliefern zu lassen, ich bin dann auf die Notfallstation gekommen. Aber das Vorherige war halt, ich habe innerhalb kürzester Zeit extrem abgenommen. Ich glaube 15 Kilo innerhalb von 8 Wochen. Das war natürlich krass und dann extremer Leistungsabfall und so Schlappheit und naja, und wie das immer so ist, man findet ja immer ganz viele Gründe, warum das so sein könnte und vermutet ja gar nicht, dass das irgendwie sowas sein kann. Also mit dem Schlimmsten rechnet natürlich niemand und wir auch nicht. Und naja, und bei mir zu Hause war es sowieso auch immer so, ach Gott, ne, was von alleine kommt, das geht auch wieder von alleine. Aber es ging nicht von alleine weg und dann habe ich mich auch durchchecken lassen bei der Frauenärztin oder beim Internisten, aber die haben alle nicht reagiert und meine Thrombozyten waren bei 70, also 70.000, also Minimum, also ganz wenig. Und da habe ich dann schon gesagt, als Laien, sagen Sie mal, ist das nicht ein bisschen wenig? Und dann sagt sie, ach nö, im Krankenhaus, da reagieren die eigentlich erst unter 50. Ich so, aha, komisch, hatte ich irgendwie anders in Erinnerung, ja. Und dann hat sie auch noch gemeint, meine Leberwerte seien ja nicht so cool, so gut. Ob ich denn viel trinken würde? Ob ich gerne mal ein Tässchen zu viel trinken würde? Ich so, also jetzt hören Sie mal zu, also nicht mehr und nicht weniger als jeder andere. Ich würde eher sagen weniger, ja. Und Sport hatte ich auch, habe ich immer viel gemacht, bin auch Halbmarathon gelaufen und Flamenco habe ich getanzt, bin viel Fahrrad gefahren und so weiter. Also, naja, und dann meinte sie, ach, das wäre eine Eisenspeicherkrankheit und sie hätte da so einen Spezialisten und da sollte ich dann mal hingehen. Aber in der Zwischenzeit ging es mir so schlecht, dass sie gesagt hat, nee, also irgendwas stimmt hier gar nicht und hatte dann auch so eine Beule unterm Rippenbogen gefühlt, so richtig dick und dachte, nee, also jetzt wird's aber irgendwie komisch. Und dann
Du
habe
hast
ich meine
also
Mutter.
selber keinen Lymphknoten, irgendwas abgetastet, also nur dieses Abnehmen, also was, ja.
Nee. Und mein Sohn, der ist war zu dem Zeitpunkt der große Medizinstudium und sagte dann, du, wenn du da hingehst zum Arzt, dann ja, dann übertreib aber auch mal nicht so, vielleicht denken die ja, das wäre Krebs. Also der hatte schon gefühlt, aber er wollte es auch irgendwie nicht wahrhaben.
Das
Und diese Ärztin hätte,
ja, ich
bitte?
unterbreche nun gerne, aber ich sage also, dass der Krebs, also alleine Satz oder Wort, also wenn man sowas vermutet, dann schreckt man sich erstmal sehr.
Ja.
Und nicht bloß nicht, also darüber denken, und das ist schon wirklich sehr oft.
Genau, das passiert ja den anderen, ne? Und du bist ja gesund, du bist ja auch fit. Das kann dir ja gar nicht passieren, so, ne? Also so war irgendwie so diese Grundeinstellung. Aber im Nachhinein hat er mir gesagt, diese ganzen Symptome, die ich jetzt gerade so aufgezählt habe, das ist viertes Semester Grundwissen. Also das hätte die Ärztin wissen müssen, auch diese Blutwerte, die dann da noch mit reingespielt haben, ne? Also auch die Leberwerte und sowas und eben diese Schlappheit und ach so, und dann hatte ich noch nächtliche Schwitzen oder überhaupt Schwitzen so und ja, und dann natürlich denke ich natürlich, ja, Klimax, vielleicht kommt ja irgendwie früher. Also du denkst nie an sowas völlig Schlimmes wie eben Krebs, ne? So und naja, gut, und dann ja, und dann hätte sie tasten müssen, eigentlich die Milz. Und die war bei mir 14 Zentimeter groß. Und die ist normalerweise 7 Zentimeter groß. Und das hätte man durch ganz einfaches Abtasten schon festgestellt. Und das wäre so der letzte Hinweis gewesen, zu sagen, oh, also hier ist jetzt aber mal Alarm am Start. Sie gehen jetzt sofort ins Krankenhaus. Sie gehen nicht über los. Sie gehen direkt dahin, ne? Und das hat die nicht gemacht. Ne? Und die Ärzte, denen ich das nachher erzählt habe, Ärzte neigen ja eher dazu, ihre Leute zu schützen und dann so abzumildern, zu sagen, ja.
Kann
Aber
passieren.
die waren sehr entsetzt, also dass das passiert war. Ne? Die konnten selber gar nicht fassen. Also ich hatte da richtig Pech, muss ich sagen. Und ja, und dann hatte ich aber Glück, dass ich wirklich an so einen Guru gekommen bin für Non-Hodgkin-Lymphome hier an der Charité in Berlin. Und der hat mich gerettet, quasi. Also wenn es den nicht gegeben hätte, würde ich jetzt hier gerade nicht mit dir dieses Interview führen. Ne? Also der, das war mein Glück.
Du schreibst in deinem Buch, also ich hatte Ehre, also du hast mir dein Buch zugeschickt. Ich habe das, muss gestehen, ich habe das durchgelesen und wirklich mit sehr großer Energie, also ganze Motivation, was du hier schreibst, also aufgenommen, weil am Anfang schreibst du auch, also das ist jetzt nicht nur. Also man kann das Buch, also dieses Ratgeber, nicht nur bei Krebsdiagnosen benutzen, sondern wirklich in schwierigen Lebensveränderungen, bei chronischen Erkrankungen oder wenn man überhaupt in einer Krise steckt. Ja, das kann ich bezeugen. Also jeder, der Fragen kann, hat und eine Krankheit Diagnose bekommt hat, so also kann man in diesem Ratgeber schon nützliche Tipps bekommen. Aber wir gehen gleich durch. Aber da schreibst du in einem Kapitel, dass man auf jeden Fall zwei Meinungen von den Ärzten, also von verschiedenen Ärzten, zwei mindestens holen soll. Wie ist das nach deinem Gefühl? Also welcher Arzt ist dann der Richtige für dich oder für derjenigen, der Diagnose bekommen hat? Was würdest du sagen? Also an welche Punkte müsste man dann achten?
Ja, das ist natürlich sehr schwierig, als Laie festzustellen, wer der richtige Arzt ist. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ganz viel hat auch tatsächlich mit Glück zu tun, an wen man gerät und wer welche Therapie, Philosophien verfolgt, welche Erfahrungen der gemacht hat. Und manchmal ist es einfach nur Glück, dass er mit einem bestimmten Verfahren eben gute Erfahrungen gemacht hat und das bei dir dann matcht, also dass das dann passt, ne? Aber was bei mir war, ist, ich glaube, ich habe ein ganz gutes Gefühl dafür, wer im Ruhrgebiet, sagt man, Dampfplauderer ist, also wer viel das gibt, viel sagt und also redet, aber wenig sagt. Also wo du merkst, da wird schwierig und ich glaube, ich habe auch einen sehr guten analytischen Verstand und kann das sehr schnell nachvollziehen, was Ärzte da so erzählen, ne? Und ich hatte das auch ganz oft am Krankenbett. Also die Mitpatientinnen, die mit mir da lagen, die haben mich ganz oft gefragt oder übersetzt doch mal, was jetzt gerade in der Visite war oder bleib doch mal kurz hier und hör dir das nochmal an und so, ne? Also anscheinend habe ich da so eine Gabe, das zu verstehen. Aber das kann natürlich nicht jeder. Aber was du gefragt hast, ist natürlich auch so ein Ding. Ich habe das auch so geschrieben, man muss, glaube ich, sich für eine Ärztin oder einen Arzt entscheiden, wo man sagt, oh, bei dem fühle ich mich gut, da habe ich ein gutes Gefühl, ich glaube, der passt zu mir und der nimmt mich ernst, der hört mir auch zu und nicht alle anderen Stimmen hören und dahin hören und hierhin hören, du bist ja verrückt. Also die Ärzte, die wechseln ja auch ständig und das Gleiche auch mit Schwestern übrigens und Pflegern. Da neigt man dann auch mal dazu, die Schwester zu fragen oder den Pfleger zu fragen. Und der erzählt dir wieder was ganz anderes und schaut mich so wieder völlig durcheinander. Und also dir wird dann ganz heiß oder so. Und was ich auch manchmal gemacht habe, ist, dass ich dann am Arztzimmer geklopft habe, ne? Gewartet habe, bis mein Arzt dann da war und gerade seine Schicht hatte, ja. Und dann habe ich ihn einfach gefragt, wenn ich mich mit einer bestimmten Sache einfach nicht so wohl gefühlt habe oder was nicht richtig verstanden habe. Und ja, und wie gesagt, so mit der Zeit, gerade bei dieser Diagnose, da gibt es ja verschiedene Zyklen und da kriegst du dann auch so ein, also ja, man baut da so eine Beziehung einfach auf, ne?
Also dann vom Gefühl her, also im Mindset, also aufbauen, diese innere Ruhe und Harmonie finden, also mit dem Arzt, das ist auf jeden Fall dein Tipp. Du warst Businessfrau.
Was bitte meinst?
Du warst eine erfolgreiche Businessfrau, hast du schon
Ja.
Buch, also war vollständig, also mit den Beinen stand du auf den auf der Erde und hast eine Karriere gemacht und dann diese Schockdiagnose. Wie hat deine Familie darauf reagiert und gibt es bei dir dieses Leben davor, danach?
Ja, das sind gleich mehrere sehr tiefgehende Fragen auf einmal. Also ich war tatsächlich, ich sollte auch gerade, ich stand wirklich 3 Tage vor einem großen Karrieresprung. Ich sollte Geschäftsführerin werden. Und da habe ich auch schon gemerkt, also wie gesagt, da stimmt was nicht. Ich komme die Treppen gar nicht mehr hoch. Wir haben da so ein Bistro, so eine Cafeteria. Und da kam ich gar, ich bin immer die Treppen gelaufen und habe dann gemerkt, oh, ich schaffe das gar nicht mehr. Und kam von einem großen Personalgespräch, wo das quasi schon in die Wege geleitet wurde. Und dann zack, ne, fiel der Vorhang oder ich lief vor die Mauer, wie auch immer, und war komplett ausgebremst. Also das war für mich ganz hart. Und ich habe am Anfang versucht, ganz viel zu retten, sozusagen aus meinem alten Alltag, ja, also das irgendwie zu integrieren und ach komm, ich verabrede mich jetzt zum Essen und wir könnten ja weitermachen, so quasi wie vorher, was natürlich nicht so richtig funktionierte. Und ich hatte eine ganz tolle Personalerin, die hier auch gleich nach Hause kam und mir sprach, die aber eben 4 Tage oder 3 Tage vorher gesagt hat, so, okay, die Reise geht jetzt, die Treppe geht noch weiter hoch. Die sagte, nee, jetzt mal hier mal ganz ruhig. Sie müssen jetzt erstmal gesund werden, das ist das Allerwichtigste. Und das hat mich natürlich auch entspannen lassen. Das fand ich ganz hervorragend. Es hat mir sehr gut getan. Und meine Familie, ja, die war natürlich, ja, speziell mein Mann. Die Kinder waren noch relativ, also die Jüngsten waren noch sehr klein, 9 und 13. Und ja, die haben das natürlich verstanden, aber die 13-Jährige hat dann auch schon mal gegoogelt, ne, so was man dann so macht. Und da hat mein Mann dann zum Beispiel Star Wars genommen und das erklärt. So, das ist die gute Seite der Macht und die böse Seite der Macht. Und die kämpfen jetzt gegeneinander, ja, diese beiden Systeme. Und ja, und die Mama, die ist jetzt quasi der Platz, auf dem diese Kämpfe ausgetragen werden. Und das wird aber gut ausgehen, ne? Meister Yoda gewinnen. So, und so hat er das irgendwie erklärt. Und das kam bei dem Kleinen, bei Kaspar, kam das sehr gut an. Ja, und so sind wir dann irgendwie da durchgeritten. Und am Anfang, mein Mann hat, glaube ich, auch mal gesagt, jede Stunde war wie eine gefühlte Woche. Ja, weil da die, also das ist ja so viel auf einen eingeströmt, du hast das ja gar nicht mehr erfassen können, ne? Und ja, und vorher, nachher, ja, ist tatsächlich ein ziemlicher Unterschied. A, weil ich immer noch nicht arbeite, ist jetzt ja fast 6 Jahre her. Ich bin halt immer, jetzt bin ich in der Erwerbsminderungsrente, so, also befristet in Rente und will aber nächstes Jahr unbedingt wieder einsteigen. Also ich konnte mir vorher Leben ohne meinen Beruf gar nicht vorstellen. Also das ich habe das auch wahnsinnig gerne gemacht, was ich gemacht habe. Also ich habe bei der Messe gearbeitet und war Projektleiterin und also ich habe ja Pressekonferenzen gegeben, Reden gehalten und ja Ausstellungskonzepte vorbereitet, Werbung gemacht und Presse ja Presseartikel mit geschrieben und so weiter. Mit Ausstellern Standkonzepte entwickelt und so weiter. Also es war ganz, ganz viel und es hat mir irre viel Spaß gemacht. Ja, und dann war auf einmal Ende. Und ja, und da habe ich dann gedacht, oh, nachdem diese Gesundung so fortgeschritten war, es gab ja ganz viele Höhen und Tiefen bei mir noch, bis es dann dazu kam. Und im Grunde war es erst so 2018. Ja, so, wo ich dann so langsam wieder Boden unter den Füßen spürte. Aber eigentlich auch, und danach, ja, da habe ich dann auch kaum noch was sehen können, weil meine Augen dann auch streikten. Und ich habe kaum Luft gekriegt. Meine Lunge hat mir ständig einen Streich gespielt. Und also so richtig ging es erst 2019 los, kann ich sagen, dass es besser wurde. Und da habe ich dann aber gedacht, so, du musst aber jetzt auch was tun. Du kannst ja nicht den Teppich platt saugen ständig und die Wohnung aufräumen. Du hast auch noch andere Sachen, die dich bewegen. Und geschrieben habe ich immer schon gerne. Und dann gab es eine Begegnung in einer Boutique. Ja, das war ganz schlimm. Da hatte ich meinen Port endlich rausnehmen lassen, was für mich eine riesige Befreiung war. Ich wollte dieses Bonbon und ich da weghaben. Und habe da gedacht, okay, jetzt ist Zeit für einen tollen Sommerausschnitt, wo du das mal wieder zeigen kannst, ohne dass man hier was sieht. Ja. Und dann bin ich in die Boutique und dann hatte ich da aber noch das Pflaster und dann sagt diese Boutique-Lady, sagt dann, ach, Sie haben Krebs, das sehe ich sofort. Und zwar mit so einem ganz süffisanten, ekligen Unterton. Und ich so, ja, in der Tat, woher wissen Sie? Ja, meine Schwester, die hat das auch und die jammert uns zu Hause nur die Ohren voll. Das ist kaum zu ertragen. Ich so, boah. Ich habe gedacht, das gibt's ja jetzt irgendwie gar nicht. Und dann machte die aber noch weiter, denn in dem Jahr war gerade Hannelore Elsner verstorben. Und da sagte die doch, ja, die Hannelore Elsner, die hat das richtig gemacht. Die hat alle nicht belästigt mit ihrem Krebs. So, und dann stand ich da und dachte so, nee, ne? Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was? Ich wünsche Ihnen ein schönes Leben. Und ich gehe jetzt. Ihren Einkauf, den können Sie sich sonst so hinstecken. Also ich wurde ziemlich eindeutig. Und dann bin ich rausgegangen und war so wütend. Und ich habe gedacht, was für eine Unverschämtheit war das denn? Und da dachte ich dann, nee, ich muss jetzt was machen. Und da habe ich diesen Blog gegründet, also das Zellenkarussell. Habe mir das alles selbst angeeignet über WordPress und sagt so, also jetzt ist aber mal Schluss. Und einer der ersten Beiträge war dann auch noch so ein Spruch oder ich vergesse meine gute Erziehung. Weil wir alle, wir kennen das, glaube ich, alle. Also wir haben alle schon so fürchterliche Sprüche uns anhören müssen. Und das wollte ich mal so auf den Punkt bringen und habe mir da so richtig Luft gemacht. Und die andere Motivation war aber das, was ich ja schon in der Klinik erfahren hatte, ne? Dass ganz viele eben damit überfordert sind und gar nicht wissen, was sie fragen sollen oder wie sie mit Ärzten umgehen sollen oder und ich habe tatsächlich mit einer Bettnachbarin so eine Art Trainee, also so ein Trainingscamp gemacht. Ne? Ich habe dann gesagt, pass auf, jetzt kommt der Arzt zur Visite. Bist du vorbereitet? Was sind deine Fragen? Hast du die Notizen gemacht?
Das hört
Und
sich
ja, aber
gut
was frage ich denn dann?
Also schon
Also.
damit. Wie ist das ganz anderes? Also Buch, Deutschland, also Finanzierung, ist das schwer zu organisieren? Also für mich ist das schon eine komplexe Aufgabe. Idee haben, aufschreiben, wie ist das? Also schwer zu realisieren? Hattest du ein
Ja,
Scherz oder wie
also
du so Glück gehabt?
ja, naja, also ich habe Glück und Pech gehabt, kann ich sagen. Also ich habe, also diesen Ratgeber, den ich gemacht habe, das war, das war, also das ist ja so ein ganz, also so ein Ratgeberchen, sage ich jetzt mal. Ja, da ist aber alles drin, was ich wollte, was die anderen wissen müssen. Weil, wie gesagt, du bist gleich am Anfang bist du extrem überfordert und deswegen war mir das wichtig, dass es also so ein ganz schneller Ritt dadurch, weil ich auch der Meinung bin, du kannst gar nicht so viel aufnehmen am Anfang. Ich wollte da nicht so ein fettes Kompendium da machen. Aber das Ding war, es war eine Agentin, eine Literaturagentin auf mich aufmerksam geworden, auf meinen Blog. Und die meinte, hey, also sie schreiben so toll, sie machen das so super, da müssen wir ein Buch draus machen. Ich so, was?
Hört sich gar nicht
Also
so
ich war
an.
völlig perplex, ja. Und dann sag ich, ja, klar, wie läuft das denn ab? Und so, also stotter, stotter. Sagt sie, ja, machen Sie ein Exposé fertig und dann ich kümmere mich darum, wir machen einen Vertrag fertig und so weiter. Und dann kam aber Corona, das war nämlich 2020, und wir sind rausgegangen, glaube ich, mit dem Exposé, das war im März. So. Und da war Corona und dann war Ende. Also kein Verlag wollte davon was wissen. Das Thema war auch viel zu schwer. Und dieses Genre nennt sich Memoir, wenn du über einen Abschnitt deines Lebens sozusagen was erzählst. Also nicht dein ganzes Leben, das sind die Memoiren. Aber wenn du einen Abschnitt nimmst, ist das ein Memoir. So wusste ich vorher auch nicht. So, und naja, gut, also. Absage kam dann am 23.07. Das ist deswegen so interessant, weil das der Tag meiner Stammzelltransplantation war. Haben alle abgesagt. Niemand wollte das. Und da stand ich dann und dachte, ja, toll. Also jetzt hast du dir da fast 2 Monate ein Bein ausgerissen und es hat nicht funktioniert. Und inzwischen ist es, glaube ich, auch so, dass Memoiren, also oder diese Krebsgeschichten, schwierig zu verkaufen sind. Vor allen Dingen dann, wenn du kein Promi bist.
Ja, das
Also das
stimmt.
wird nicht genommen. Ja, also die wollen ja auch gucken, so, wer kauft denn dieses Buch, wer will denn das lesen und so. Und das ist, glaube ich, inzwischen sehr viel schwieriger, als es noch, sage ich mal, vor 10 Jahren zum Beispiel der Fall war. Vor 10, 15 Jahren gab es auch so eine Schwemme, das war so eine Art Trend, wo viele Patientinnen und Patienten darüber geschrieben haben. So, und weil ich jetzt aber auch so viele Sachen, diese Ratschläge, die hatte ich ja da alle, ne? Und dann dachte ich, Mensch, da habe ich dann bei Amazon, da gab es so einen Wettbewerb für Kurzgeschichten. Und da musste man sich dann anmelden bei KDP Select, heißt das. Also es ist schlimmer als Einwohnermeldeamt, kann ich euch sagen, was die alles von einem wissen wollen. So, und da habe ich mich dann aber angemeldet, habe diese Kurzgeschichte eingereicht. Leider habe ich nie wieder was davon gehört. Also ich habe nichts gewonnen. Okay. Aber nun war ich ja mal da angemeldet. Und dann dachte ich mir, da machst du jetzt erstmal ein E-Book draus aus deinem Ratgeber. Und dann guckst du mal so. Also irgendwie, es lag ja nur da. Also es sollte ja nicht schimmelig werden. Das fand ich irgendwie auch doof. Und dann dachte ich aber, nur E-Book ist auch blöd. Da machst du jetzt mal ein Taschenbuch draus. Da muss man aber bestimmte Seitenzahlen erfüllen und dann habe ich dann so Stück für Stück noch gesammelt und dann als Taschenbuch das rausgebracht. Also das kann man alles selber machen. Also man braucht keine Verlage. Und inzwischen ist es fast sogar 50-50, dass dieses Self-Publishing hat extrem zugenommen. Ist wahrscheinlich auch Corona zu verdanken, dass es so ist. Und der Einfluss der Verlage, der ist gar nicht mehr so groß. Und du kannst selbst, wenn du Self-Publishing machst, so wie ich das jetzt gemacht habe über Amazon, kannst du tatsächlich auch einen Bestseller dann irgendwann mal hinkriegen. Und manchmal werden sogar Verlage auf diese Weise auf dich aufmerksam. Also, und der Weg über Verlage ist halt, ja, das ist halt wirklich ein langer, langer Weg. Also, die sind auch, das ist auch eine ganz spezielle Branche.
Das auf
Das
jeden
ist
Fall.
schwierig.
Aber das spiegelt wiederum unser Thema, also nicht aufgeben. Ein Ziel von den
Ja.
Augen, und dann bist du wirklich deinen Weg gegangen. Und ich kann nur empfehlen, also wenn man in Konfirmation, also mit der Diagnose kommt, also jemand von der Familie Diagnose bekommen sollte, dann wirklich auf die Nähler kommen, in den Blog gucken und Rat
Ja.
holen, weil ich finde es genauso wie mit meinem Projekt. Also man soll zeigen, dass man diese Krankheit besiegen kann. Ja, dass man nicht alleine ist, dass zusammen viel mehr erbracht werden kann und zusammenzählt. Also dass man zusammen ist, das zählt.
Ja, vor allen Dingen, also was ich aber auch, das muss ich aber auch erstmal verstehen. Also bei mir war es ja eine ganze Zeit lang palliativ. Also es war von kurativ, war überhaupt nicht die Rede. Und das war ja einer wundersamen Fügung sozusagen zu verdanken, dass es dann so gekommen ist. Aber was ich auch sagen will, es ist nicht so, dass ich sage, jetzt strengt euch mal alle schön an und denkt einfach mal positiv, dann wird das schon klappen, dann werdet ihr gesund. So funktioniert es natürlich nicht. Und es gibt Menschen, die leider nicht gesund werden oder die nicht kurativ, also eine kurative Prognose haben. Aber was ich schon denke, ist auch die Zeit, ich war ja in dieser Zeit, wo ich wusste, es ist palliativ, ja, habe ich aber gesagt, nee, ich möchte die Zeit, die ich noch habe, die möchte ich aber nutzen. Ich möchte da, möchte auch fröhlich sein und ich bin ein sehr witziger, humorvoller Mensch, ja. Und ich kann da auch nicht die ganze Zeit so hängen und mich bedauern lassen. Das zieht mich ja noch mal mehr runter. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Ich wollte auch immer, dass die anderen mir erzählen von ihren Dingen und die haben dann auch gesagt, ja, kann ich das denn machen? Aber dir geht's doch so schlecht. Ich sage, ja, aber wir können doch nicht ständig über meine Krankheit reden. Das macht mich ja auch nicht gesünder. Das hilft mir ja nichts, ja. Erzählt mir von euren Reisen. Erzählt, was los war. Oder eine Freundin hat mich immer angerufen. Du, ich habe Probleme mit meinem Chef. Ich habe da morgen einen Termin. Was sage ich dem denn? Und das fand ich so schön, dass sie mich angerufen hat und ich dachte, ach, die störe ich mal nicht, der geht's ja schlecht und so. Und ich habe die immer alle aufgefordert oder ich habe denen auch gesagt, ihr dürft euch auch krank fühlen, wenn ihr eine Grippe habt oder einen Schnupfen oder ich weiß nicht. Also nur weil ich jetzt Krebs habe, haltet euch doch bitte nicht zurück. Also wer bin ich denn zu sagen, hey, meine Krankheit, die ist aber hier das oberste Trumpfblatt. Und du hast bitte nicht zu sagen, dass es dir schlecht geht. Also
Nein, ich
das finde ich ganz komisch, ja.
das auf jeden Fall. Also ich habe es jetzt auch eine Devise von Anthony Hopkins, also den Schauspieler, gelesen, dass wir von dieser Welt, also keiner wird das überleben. Also wir werden alle irgendwann gehen und das eigentlich, also diese Einstellung, Krebs gehört zu uns nicht. Also wir haben zu viele Ängste oder es können nur die anderen sein, die die Krankheit bekommen. Das stimmt nicht. Jeder kann betroffen sein,
Ja,
Familienmitglieder.
natürlich.
Und man hört, es wird mehr und mehr. Und ich finde also, man muss wirklich über die Geschichten sprechen und beibringen Leuten, dass das nicht gefährlich ist. Also es ist eine schlimme Krankheit, aber das bedeutet nicht, dass sofort aufgeben und murmeln und irgendwie nur negative Gedanken verbreiten. Auf gar keinen Fall. Also wirklich
Ja, genau.
nicht kämpfen und nicht aufgeben. Wiederum.
Ja, auf jeden Fall. Und du bist halt mehr als die Krankheit. Das ist ganz, ganz wichtig, ja, dass man das nicht, da habe ich ja auch in dem, du bist nicht allein, das ist so wichtig, dass man sich nicht allein über diese Krankheit definiert, ja. Du bist nach wie vor der Mensch, der eben Träume hat, Wünsche, Pläne, weiß ich nicht, gerne lacht und musiziert oder tanzt oder ich weiß nicht was. Also das bleibt ja, ne? Und ich habe mal auch gesagt zu einer Freundin, du weißt so, Krebs ist doof, richtig, total, stimme ich dir zu, aber er macht nicht doof. Ja?
Ja, steht auch.
Ich bin auch deswegen nicht im Kopf irgendwie Gaga, ja. Also ich bin ja noch, ich bin ja da und sprich mit mir so. Oder hör mir einfach nur zu. Das reicht ja auch manchmal. Gerade am Anfang, einfach mal zuhören.
Ich
Oder
hatte
nur da
eine
sitzen.
Frage zu deinem Berufsleben, also und zum größten Zeitfresser. Also, was würdest du sagen, würdest du irgendwas ändern? In damals,
Ja.
diesem Zeitdruckfresser, Familie, Kinder, arbeiten, was würdest du, wie gesagt, also zurückblickend?
Ja, der größte Zeitfresser ist, muss ich ganz ehrlich sagen, ist mein Anspruch. Also, ich bin erst zufrieden, wenn die Sachen gut sind. So, ich würde nie irgendwas rausgeben, was nicht meinem Anspruch entspricht. Und das habe ich aber auch gelernt. Es gibt das sogenannte Pareto-Prinzip, ja? Also diese 20-80-Geschichte. Also 80% reichen. Du musst nicht 100% bringen, weil du, also für diese 20%, die du noch dazu draufpacken müsstest, bräuchtest du 80% wiederum deiner Energie. Und das ist völliger Quatsch, ja. So, und Sachen einfach mal laufen zu lassen oder mal, was ich auch interessant fand, war, es kam ja auch später erst, wenn du zum Beispiel im Urlaub warst, ja, und du kommst dann zurück und hast dann einen Posteingangskorb deiner E-Mails, der platzt. Und dann habe ich auf manche Sachen gar nicht mehr reagiert, weil ich dachte, ich kann die ja jetzt alle gar nicht abarbeiten. Wie soll das denn gehen? Und dann kam dann nachher irgendwie so eine Woche, nachdem ich aus dem Urlaub wieder da war, ach so, ja, jetzt wo wir gerade reden, wie ist es denn eigentlich? Was ist denn der Stand der Dinge? Ach, das hat sich schon längst erledigt. Weißt du? Und wenn ich darüber nachdenke, waren das mindestens 40% der E-Mails, die sich innerhalb von 3 Wochen erledigt hatten. Ja? Also man nimmt die Sachen einfach viel zu ernst oder man meint, man muss sofort reagieren und was machen und so. Manchmal ist es einfach gut, sozusagen. Nee,
Absolut.
das ist jetzt gut nicht dran. Das mache ich jetzt nicht. Also das passt jetzt gerade nicht. Ne? Oder ich habe einfach den Kopf dafür nicht frei. Das nehme ich mir vor für nächste Woche. Also sich einfach so unter Druck setzen lassen durch Termine. Also, oder oft war das dann so, ja, wir haben eine Abgabe für ein Projekt, das muss nächsten Montag sein. Dann machst du das für den nächsten Montag. Und dann fragst du mal am Freitag nach und dann heißt es, ja, der Abteilungsleiter, der das zu verantworten hat, der kommt ja auch erst nächste Woche. Was?
Dann alles gemacht.
Ja, und das so zu realisieren, dass das alles, also von solchen Sachen, Leute, da hängt kein Menschenleben ab. Ja, also während bei unseren Sachen, das ist durchaus manchmal, da muss man an Entscheidungen treffen, die haben schon Gewicht, ja. Und das, was ich da vorher teilweise an Entscheidungen getroffen habe, ja, okay, das hat vielleicht Budgets betroffen, aber kein Menschenleben. Hallo? Ja, so. Also, das alles so ein bisschen in Relation zu setzen, das ist schon gut. Und dass die Familie und so, dass welchen Wert die haben und die Zeit miteinander zu verbringen, für Sachen dankbar sein, für Kleinigkeiten auch einfach so. Also also den Luxus habe ich mir auch genommen. Und ich habe ja mal diesen Artikel gemacht, so willst du eigentlich dein Leben vor der Krebsdiagnose zurück? Und da haben mir 15 Leute drauf geantwortet und 80%, würde ich jetzt mal sagen, haben gesagt, nee, wollen sie gar nicht. Weil diese Erkrankung, diese Krise, nenne ich es jetzt mal allgemein, hat so viele Talente wachgeküsst oder überhaupt wie sie wiederentdecken lassen, die sie vorher gar nicht mehr genutzt haben, weil die über den Alltag komplett verloren gegangen sind. Du hast überhaupt dich gar nicht mehr gespürt als du selber. Und das ist ein krasser Schnitt, ohne Frage. Ja, es ist so ähnlich wie jetzt Corona. Und auf einmal wirst du auf dich zurückgeworfen und du musst dich auf einmal mit dir auseinandersetzen und dir die Frage stellen, was will ich eigentlich und was sind meine Ziele und was sind meine Träume und wie bin ich zufrieden? Also Glück ist immer so ein großes Wort. Also wie erreiche ich Zufriedenheit für mich? So, das ist mir auch ganz wichtig, dass man einfach zufrieden ist mit sich.
Danke,
Und
danke.
das lernst du. Das ist so ein Persönlichkeitsbooster, sage ich immer, ja.
Wir verlieren also öfters im Leben wirklich Überblick und laufen dann irgendwie nach vorne, ohne zu schauen, was
Ja.
links und rechts passiert und was für wichtige Ziele man tatsächlich hat. Ich habe auch in einem Gespräch, also mein Vater, der hatte Lungenkrebs, jetzt letztes Jahr gestorben und ich hatte 2 Jahre um ihn gekümmert und verschiedene auch Stadien und Phasen erlebt, mit Stimmung hoch und runter. Und wir waren einmal beim Arzt und der hat bei mir so Klick gemacht bei dem Gespräch mit dem Anton, hieß der Papa. Der hat dann gefragt, also hättest du Wahl, würdest du eine andere Krankheit jetzt irgendwie für sich aussuchen? Das war für mich erstmal ein Schock, um sowas, eine Frage dem kranken Mensch zu sagen. Und dann saß ich so Emotionen im Gesicht und sagte, eigentlich nicht. Beziehungsweise erstmal so geschockt. Und er sagte, also stell dir vor, du hast keinen Arm, kein Bein, also du hast irgendwie anderen Krebs oder deine Augen können nicht sehen. Möchtest du irgendwas anderes? Ich sagte, nee, eigentlich nicht. Ich komme mit dieser Krankheit klar. Der hat unglaubliche Wille zu leben und der hat bis zum Schluss nicht aufgegeben, sich selber zu stärker zu machen und uns diese positive Energie zu schenken, sage ich. Und würdest du eine andere Krankheit für sich denken?
Also ganz ehrlich, ich sag mal so, am liebsten gar keine, natürlich, ja, so, aber wenn sie denn nun schon mal da ist, dann ist meine Devise, dann macht das Beste draus. Also das, und vor allen Dingen, ich würde das, also lustig war mal mein Vater, da war ich ganz klein, da hatte ich so einen blauen Fleck am Oberschenkel, also Kinder fallen ja gerne mal und dann hatte ich da aber einen richtig dicken blauen Fleck. Und dann habe ich zu meinem Papa gesagt, Papa, wenn ich hier drauf drücke, das tut immer so weh. Und dann hat mein Vater gesagt, ja, dann drück halt nicht. So, und so ist es manchmal auch mit solchen Sachen. Also ich muss mir nicht jeden Tag, jede Stunde vergegenwärtigen, was ich jetzt gerade habe. Also ich bin ja jetzt gerade krebsfrei, so, und ich wäre mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn ich jetzt immer das Leben einer Krebskranken führen würde, weil es kann ja sein, dass ich in 5 Jahren das nochmal kriege. Und dann habe ich die Zeit, diese 5 Jahre dazwischen ja zum Beispiel gar nicht genutzt. Ja, ich habe trotzdem immer angenommen, ich bin noch in dieser. Also was ich sagen will, ist, Verdrängung ist tatsächlich auch ein Modell, damit umzugehen. Also ich muss da nicht immer hin, ich muss nicht immer dahin, wo es weh tut. Ja, es ist genauso wie wenn jemand stirbt und man sagt, ja, du hast ja gar nicht richtig getrauert, du hast dich gar nicht damit auseinandergesetzt. Erstens macht es sowieso jeder anders und zweitens, oder dann heißt es, das würde dich nochmal einholen, genau. Das würde dich nochmal einholen. Nee, es wird dich nicht einholen. Es ist dann dran, wenn es dran ist, sozusagen, ja. Aber ich muss doch nicht ständig mit diesem Bewusstsein durch die Gegend laufen, was ich jetzt alles Schlimmes durchlebt habe. Das macht mich nicht froh.
Nein,
Also,
genau.
wie gesagt, Krankheit, also am liebsten gar nicht, natürlich. Aber ich habe letztens mit einem Freund mal drüber gesprochen, über Krisen, und er sagte, der ist Personalentwickler und hat sich mit ganz vielen Theorien und Existenzanalyse und ich weiß nicht, was auseinandergesetzt. Er sagte, weißt du, also Krisen sind einfach wichtig. Ich sage, willst du mir jetzt damit sagen, dass du Menschen bedauerst, die keine Krise haben? Ja, dass sie uns leid tun müssen? Sagt er, ja, durchaus. Weil die eben nicht dieses Wachstum für sich erreichen, was Menschen erreichen, die eine Krise hinter sich haben.
Das
Ja,
stimmt.
und ich musste das erstmal so sacken lassen und dachte dann, ja, er hat absolut recht. Ja, natürlich, in dem Moment kannst du super drauf verzichten, aber wenn du da mal durch bist und das für dich in irgendeiner Weise akzeptiert hast und dann zurückguckst, dann denkst du dir, boah, was bin ich weiter, wie ich gewachsen bin, was ich mir jetzt zutraue oder wie ich mich selber sehe oder dass ich mich mit mir selber wohlfühle, das hatte ich ja vorher gar nicht. So. Also das sollte man sich mir auch mal so, aber das ist auch so ein Prozess, weißt du? Wir reden ja jetzt hier von der Diagnose am Anfang. Da geht es nur darum, irgendwie da durchzukommen, zu funktionieren und so. Und dann kommst du in so einen Flow, ja? Und dann erst kommst du so in diese sinngebende Phase, wo du merkst, ah, irgendwie, das hat was bei mir gemacht oder ich habe mich dadurch entwickelt. Aber am Anfang bist du natürlich völlig überrollt. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war da auch völlig im Eimer. Aber was ich nie gemacht habe, ist diese Frage, warum ich, die habe ich mir nie gestellt.
Davon. Ja.
Wirklich nicht. Weil ich mich auch gefragt habe, ja, wer denn dann? Also ich meine, was ist das für eine komische Frage, ja? Also es ist, und was aber auch, Entschuldigung, ich bin jetzt gerade so im Redefall, ihr Lieben, es tut mir leid. Was ich aber auch ganz wichtig finde, ist, ihr habt alle bitte keine Schuld. Ja? Das ist ja so furchtbar, also da könnte ich manchmal so richtig aus der Haut fahren, dass alle Leute, die das nicht haben, dann alles durchgehen. Naja, was hast du denn gemacht? Hast du denn Sport gemacht? Ach so, hast du gemacht. Ah, hast dich gut ernährt? Ach, hast du auch gemacht. Ach, hast du Kinder gekriegt? Ach, hast du auch? Hast du die auch gestillt? sag mal, wie war? Ach so, das hast du alles gemacht. Ach so, dann hattest du wahrscheinlich viel Stress im Job. Ja, klar, ja, wer denn nicht? Also ich meine, siehst du, daher kommt's. So, und das ist dann immer so dieser Unterton, der da so reinkommt. Siehst du, ich habe alles richtig gemacht. Du nicht. Tja, jetzt hast du das. Jetzt hast du den Salat, ne? Also so. Ach so, Rauchen, Entschuldigung, Alkohol habe ich noch vergessen. Also so, und auch das finde ich ganz schlimm. Ich finde das ganz, ganz furchtbar, wenn du ein Lungenkarzinom hast und du hast geraucht und dann sagt dir jemand, der ja, Age, siehst du, das hast du davon. Wie zynisch ist das bitte? Wie zynisch ist das? Wer sind diese Menschen, die sowas sagen dürfen? Also ich kriege, Entschuldigung. Also ich finde immer, Mensch, seid doch einfach mal nett miteinander und
Menschlich.
liebevoll und kümmert euch und meine Güte, wer hat denn noch nie im Leben irgendwie Fehler gemacht oder was Verbotenes, nichts Verbotenes getan? Zeig mir den doch bitte mal. Ja? Und dann
Genau.
so erhaben zu sein, so, ach, ne?
Die
Ach, guck mal.
Antje hat uns geschrieben, also hallo Antje, also Schuld ist furchtbar. Wir hatten auch mit dir ein Interview gehabt, also geht bitte und scrollt auf meinem Instagram-Account, dann kennt ihr auch die Antje und sie schreibt, dass der Schuld ist furchtbar, Hände weg von Büchern, die für sowas einreden wollen. Das sehe
Ja,
ich genauso und
es ist ganz, ganz schlimm. Ja? Also bitte steigt da nicht drauf ein. Geht einfach aus dem Gespräch raus, wenn die Leute sowas sagen. Oder was ich auch schlimm finde, ist Menschen, die dann sagen, ach, du machst so eine Chemo. Ach nee, das will ich ja nicht machen. Ne? Also, wo ich dann immer denke, was? Bist du in der Situation oder was? Muss ich das entscheiden oder musst du das entscheiden? Also, das ist so unverschämt.
Unverschämt und sprach, also
Ja.
das Niveau, also drehen und nach vorne schauen und nicht aufgeben, wiederum die Devise.
Nein, nicht aufgeben. Nein, sowieso nicht. Nee. Also ich bin wirklich, weil wie ich habe ja irgendwo mal geschrieben, das ist, du wirst halt überall, du wirst getrieben, du bist eine Getriebene gerade am Anfang. Und das nicht aufgeben, das ist quasi das, was du selber steuern kannst, wo du Kontrolle hast, ja, oder wo du ganz bei dir bist. Und das ist so entscheidend und dass man auch die Ärzte fragt. Immer charmant. Ich war immer charmant und nett und ich war da nie irgendwie ausfällig oder so. Ich war vielleicht manchmal ein bisschen penetrant, das kann schon sein. Aber das war mir letztlich auch egal, denn es ging mir ja um mich und ich bin da immer dran geblieben. Und mir hat mein Professor, der ist jetzt eremitiert, will sagen, der hat bestimmt so 30 Jahre Hämato-Onko-Erfahrung, ja. Und er sagte, so jemanden wie Sie habe ich wirklich noch nie erlebt. Sag ich, ja, was denn? Ja, dass Sie da auch so positiv rangehen, also diese ganze innere Haltung und so. Und das hätte er noch nicht erlebt. Und ich bin mir auch sicher, dass die haben ja mit mir so ein Experiment gewagt, kann man sagen, oder man kann es auch ärztliche Heilkunst nennen, nachdem alle Pfeile abgeschossen waren. Also ich war schon, ich habe mir hier schon einen Friedhofsplatz ausgesucht. Soweit war es tatsächlich schon. Und dann haben die aber wirklich nochmal die Köpfe zusammengesteckt und überlegt, was sie machen können und haben da wirklich diesen Wagnis mit mir eingegangen. Und da hat der Professor zu mir gesagt, wenn sie nicht die wäre, die wir jetzt hier über die Zeit schon kennengelernt haben, dann hätten wir das mit ihnen nicht versucht, weil sie so eine positive Einstellung haben, dass wir denken, bei ihnen könnte das was werden. Ja, so. Das war vielleicht 3% oder so, ja. Und das hat tatsächlich funktioniert. Und ich glaube, wenn ich jetzt nicht so drauf gewesen wäre, dann hätten die das vielleicht gar nicht gewagt. Und dann hätten die gesagt, ja, sorry, können wir jetzt auch nichts mehr machen oder so, ja. Aber die haben irgendwie, so irgendwas hat da funktioniert. Ich kann es dir auch nicht erklären.
Dein
Und
Lust,
deswegen,
ja, dein Lust zum
ja.
Leben, haben dieses Lust gesehen und wollten dann helfen auf jeden Fall. Das ist auch
Ja,
wichtig, dass
ja.
die
Deswegen, also gebt euch nie auf. Und also bei mir war wirklich, da war der Ofen schon aus, wie man so schön sagt. Ja, die wussten gar nichts mehr, was sie machen sollten. Ich bin aus einer Studie rausgeflogen. Das war für mich der tiefste Tiefpunkt, den ich je erlebt habe. Und trotzdem haben die da noch mal versucht, irgendwie einen Weg zu finden. Und es hat funktioniert. Und deswegen, manchmal muss man wirklich, und ich habe nie hingehört, dass sie gesagt haben, oh, wir sind jetzt hier am Ende. Da habe ich weggehört. Mein Mann hat manchmal zu mir gesagt, hör mal, hast du das denn nicht gehört? Die haben doch gesagt, wie es um dich steht. Ich sage, nee. Das wollte ich nicht hören und das habe ich nicht gehört und fertig.
nee, deine Lebensgeschichte, also dein Abschnitt, Geschichte, was du hier auch in deinem Ratgeber beschreibst,
Warum sagt einem das denn niemand? So heißt er übrigens.
genau.
Weil mich das so aufgeregt hat, dass so viele Kleinigkeiten, es sind manchmal nur so Kleinigkeiten, aber da habe ich mich echt oft gefragt, ja, verdammt nochmal, warum sagt einem das denn niemand, wie es hier geht?
Geht in deinen Podcast, also du schreibst, dass du auch Podcast machst. Warum geht es in deinen Podcast? Wo kann man die hören? Also kannst du für dich jetzt ein bisschen erzählen?
Ja,
Schau
den
mal.
kann man hören auf Spotify, die heißt Nellas Neuaufnahme. Und da, warum sich Ärzte um Patienten oder Patienten und Ärzte besser verstehen sollten, das ist nämlich auch so ein Ding. Also ich finde, die Kommunikation untereinander, die hakt manchmal. Und da meine ich tatsächlich auch beide Seiten, weil manche Patienten sich eben auch zurückziehen und den Arzt einfach machen lassen und gar nicht richtig nachfragen. Und die Ärzte das aber auch teilweise sehr gut finden, wenn man mitmacht. Die sind sehr dankbar, wenn man dabei ist. Und es aber auch Ärzte gibt, die ja, die sich, also Empathie, sage ich immer, ist eigentlich so die Königsdisziplin. Wenn du jemanden, einen Arzt findest oder eine Ärztin, die empathisch ist, dann danke dem lieben Herrgott dafür, dass er dir diese Ärztin, diesen Arzt geschickt hat. Das ist nämlich die absolute Ausnahme. Ich sage immer, was man von Ärzten verlangen kann, ist, dass sie zuhören, ja? Und dass sie respektvoll mit uns umgehen. Ja? Und das kann ich ja halt wohl verlangen. Also Emphase, finde ich, kann man nicht verlangen. Das kannst du oder du kannst es nicht. Das kann man ganz schwer lernen, finde ich. Aber man kann lernen, zuzuhören. Und man kann auch lernen, respektvoll auf den anderen zuzugehen. Und letztens hatte ich noch so eine Diskussion auch mit zwei Notfallärzten. Die sagt dann, ach, diese schwierigen Patienten in der Notaufnahme und so, ach Gott, ne? Also haben sich so ein bisschen lustig gemacht. Und hat gesagt, ja, bisher hinter so einem schwierigen Patienten steckt auch echt ganz viel Angst. Ja? Der hat in erster Linie mal Angst. Ja? Und manche, die werden dann irgendwie witzig, die erzählen Witze, manche werden ganz leise, manche werden ganz cholerisch. Ja? Und Ursprung all dieser Reaktionen ist aber Angst.
Funny.
Also das, und da haben die mich angeguckt wie ein Auto. Und da dachte ich dachte jetzt nicht, dass das jetzt so eine neue Erkenntnis ist. Ich dachte eigentlich, dass das klar sein müsste. So, ne? Und dann sagten die dann schließlich, ja, wir haben ja auch gar keine Zeit. Und dann sag ich, ja, wie Zeit? Ich sag, du, es kommt nicht drauf an, wie lange du was sagst, sondern wie du was sagst. Ja? Und immer dieses Zeitargument, das regt mich immer so auf. Ich weiß es nicht. Also hör doch einfach mal zu und dann brauchst du vielleicht sogar weniger Zeit, wenn du einfach mal zuhörst. Wäre vielleicht auch mal eine Idee.
Für die Ärzte ist das auch, also man kann sie auch verstehen, die haben tatsächlich nicht die Zeit in dem Sinne, weil sie viel zu tun haben und sie kümmern sich. Also das beschreibst du wiederum in deinem Ratgeber, dass die gezielt auf die Krankheitsbild, also sich konzentrieren, der Pfleger kümmert sich um deine Pflegemaßnahmen, dann hast du Krankenschwester und alle drum und dran und sie sind alle auf eines konzentriert und das, was du ansprichst, dieses Miteinander kommunizieren, das ist tatsächlich allgemeinen Krisenzeiten überhaupt super wichtig.
Ja, ich
Also,
finde, man braucht zwei Teams, ne?
ja.
Das ist einmal das innere Team, was du persönlich leisten kannst, also deine Stärken mobilisieren, das Netzwerken, also mit den Leuten reden, sich austauschen, mit Mitpatienten auch austauschen. Reha ist da übrigens ganz wunderbar. Und dann das äußere Team, ja? Und das sind eben die Ärzte, und die Krankenschwestern, aber auch, deine Lieblingsmenschen und deine Angehörigen. Und die machen ja auch mächtig viel mit. Man sagt ja auch, Krebs ist eine Familienerkrankung. Also das ist ja nicht wie bei einem gebrochenen Bein oder so, ja, wo du selber damit zu tun hast, sondern das erfasst ja die Gesamtfamilie so. Und deswegen ist das auch so wichtig, dass man sich austauscht und dass auch die Angehörigen vielleicht auch mal Psychoonkologen oder Psychologen aufsuchen. Wir haben das hier auch so gemacht, weil manche Sachen, die sind so schwer, dass die einander so belasten. Du musst damit einfach rausgehen an eine dritte Person, die dich ja so in deinem familiären Kontext gar nicht kennt. Und das kann so befreiend sein, da auch mal zu heulen oder zu fluchen oder zu sagen, ich verstehe den jetzt nicht oder ich verstehe die jetzt nicht. Und das ist ja durchaus legitim, ne?
Auf jeden Fall. Ich denke mal, wir würden gleich eine Pause nicht, aber wir beenden das Gespräch. Aber das, was ich jetzt so spüre, wir werden das immer wieder machen, weil wir können wirklich gezielt verschiedene Strecken angehen und dann austauschen. Ich kann von meinen
Ja.
Erfahrungen also reden. Du kannst dann deine Ratschläge verbreiten und wir lassen dieses Gespräch als Podcast auch aufzeichnen. Also das kommt dann auch auf Marilyn Podcast. Und ich würde sagen, ich bedanke mich für deine offene Art, für deine positive Energie, weil die beim Projekt und jetzt beim Zuschauen dabei sind oder werden, sein werden, also die werden auf jeden Fall diese positive Energie auf jeden Fall spüren. Und sie kommen auf dich bestimmt also mit schwierigen Fragen. Also ich denke mal, da hast du nichts dagegen. Ja, kann man dich da
Nein.
geben.
Nein, es sind ja immer, also diese Fragen sind mir vertraut, ja. Also das ist, glaube ich, alles, was ich auch schon so durchlebt habe. Deswegen schreckt mich das nicht. Also fühlt euch umarmt und ja, also ich hoffe, dass ihr da irgendwie gut durch die Zeit kommt, die jetzt gerade vor euch liegt und ja, und versucht wirklich zu genießen, was schön ist. Also das müssen nicht große Sachen sein. Es können wirklich, also es hört sich so doof an, es wird auch öfter mal gesagt, aber es ist wirklich so schön, wenn man das auch trainiert, so diese Kleinigkeiten, ja, einfach die Sonne, jetzt kommt endlich die Wärme, ja, so ist es. Also merkt man auch, die Leute lächeln auf einmal wieder. Jetzt, der Lockdown wird gelockert. Hey, super, ja. Also das ist auch ganz toll.
Dankbar sein. Also ich sage dir danke, pass auf dich auf.
Ich danke
Wie
auch.
du bist, wir hören voneinander und Berlin und Düsseldorf sind zwar weit voneinander, aber trotzdem, man kann sich vielleicht auch im Live sehen und hier auf Instagram können wir das immer wieder wiederholen. Ich wünsche dir einen schönen Abend und liebe Zuschauer, wir sagen dann Tschüss und
Tschüss,
bis
ihr Lieben.
bald. Ciao.
Macht's gut.
Ja,
Passt auf euch
tschüss,
auf.
tschüss. Tschüss.
Tschüss.
Nie aufgeben, nicht aufgeben.
Nein, niemals.
Nein. Ciao.
Niemals. Tschüss.